alternative Energieträger genutzt. Ursache des Bootsunglücks in Österreich ist vermutlich ein technischer Defekt. Das Wetter: heute im Nordosten freundlich und trocken, 18 bis 24 Grad. An der Ostsee böiger Ostwind, sonst teils stark, teils aufgelockert bewölkt, von Niedersachsen bis Thüringen und Sachsen verbreitet. Sonst Schauer und Gewitter. Vom Oberrhein bis zum Allgäu Dauerregen, 16 bis 22 Grad. Morgen im Norden Sonne und Wolken, trocken, 18 bis 24 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit, deutsche Ostseeküste, Ost 6, Böen 8. Soweit die Meldungen.
Exit und Voice Heute werden wir eben das Gespräch mit Hans-Thies Lehmann und Elisabeth Schweger in Bezug auf die Wandlungsfähigkeit dramatischer Formen hier senden. Genau, am Mikrofon begrüßt sie Felicia Herrschaft. Und aufgrund der kuratorischen Leistung, das Takt in seiner letzten Spielzeit zu begleiten, führe ich jetzt zuerst ein Interview mit Louise Neri. Hier im Hintergrund hören wir Jonathan Babler. Ja, und ganz zum Schluss werden wir eine Kritik von Jan Ritzemer hören an dem letzten Abend und was es heißt, eine Chance zu haben. Denn am Ende sagt Elisabeth Schweger, dass es vielleicht gar nicht ausgemacht ist, ob das Tat verschwinden wird. Und wenn es nicht verschwinden wird, dann wäre es eine Chance. So, wir werden also sehen. So, hello, Louise.
Hello, it's Felicia.
Yeah, so in the background we hear Jonathan Babler. He had concert in the Tat during that last Spielzeit.
Mm-hmm.
And I think there were really a lot of very interesting concerts and theater pieces in a way, and it was always a mixture of different productions, local productions, and an international background of artists coming to the Tat in this last season. And the question is, because in that way I think you were really related in a way to the time when the Tat were leaded by Tom Stromberg. So was this a kind of thinking of in traditional lines to do that?
I think not at all, actually, because, I mean, the difference is that, I mean, Tom Stromberg is, you know, theatre director, and theatre is his, you know, is his background and his formation. And my formation is a completely different one. Tom was also working at a time when the economy of this theatre was completely different, and you only, if you could look, for example, in our last days, Vetka Kirillova, who was working with us, made a historical slide documentation of principally the Stromberg years, but not exclusively, and you could just see the scale and import of the theatrical productions that were carried out at the Tat, and the fact that it was exclusively a theatrical domain. And I mean, as we know historically, and as many people in Frankfurt have said, not only from people around the Tat, but people who grew up in this era of you know, the most sort of vital phase of the Tat, was that it was probably the most important one of the, or at least one of the most important places in Europe for the development of contemporary theatre during this time. So I wouldn't like to compare the ambitions of our program with Tom's program, because, as I said, I think it was a different time. It was a different time perhaps for theatre. It was a different time certainly for this space. The project that we developed, or that I conceived and developed with the team at the Tat, was really much more evolving from Bill Forsyth's concept of creating a kind of flexible and open program for a theatre, what else a theatre could do, perhaps in the face of having a vastly reduced budget. because, you know, the budget that we had for the season was probably about the was the budget probably of one or two of Tom Stromberg's productions that we used for an entire season of the theatre. So, you know, as I said, there are very few comparisons to be made, I think. But we really tried to, in a way, working through the various capacities of the theatre, also in terms of time, the idea of utilising a theatre during the day and at night, you know, opening half the theatre for the general public to use, making it a place of recreation as well as artistic creation, with, I think, varying degrees of success. I think one of the things we were really exploring was the possibilities of use for the theatre, and it wasn't always successful, because one of the things that I think became very obvious is the fact that artists really need very specific conditions in which to work at their best. And, for example, performing artists require quiet for their concentration. It's very difficult to do that, to reconcile that with the demands of a general public, of parents and children who come in to play freely in a space. It's very difficult to control people's behaviour when there are very different messages. So, you know, as I said, I think in terms of a sort of social and artistic experiment, there was certainly a lot to observe and a lot going on. It would be fantastic to have another season to apply what was learned. I think also in terms of one of the things that was very different was in an effort to make people aware that the Tut was, or that the space was actually open and working, we developed a program with people living and working in Frankfurt, not only performing artists and directors, young performing artists and directors, but, you know, we made it an open program that anybody could actually propose a project. The projects that we chose, in fact, were projects proposed by cultural producers in Frankfurt, from small political actions to theatre productions, which really dealt in some way with the current conditions of the city and the current pressures that are being felt in this city at this moment in time. So I think that is, you know, that's another significant difference, that because of the scope of our activities, in some ways we're far more modest, even in terms of the international productions that we brought in. I think for the most part they were quite young artists, you know, younger, challenging artists, or an artist like Jan Ritzmer, who is really trying to rethink the conditions of his production and characterized by a certain kind of modesty of production. So I think there's very little to compare with the golden years of the Tut productions, and, you know, the sort of scale of production that we know as part of its history.
Yeah, I heard now the end of the interview with Lehmann and Schweger, and Elisabeth Schweger, to point out this in the real way, she said it's not clear if the Tut will be really disappear, and that's a new chance, maybe.
I think it's important to perhaps, you know, in discussing the future of the Tut, really to discuss, to be very precise about the terminology. I mean, the building is there. The Bockenheimer Depot is there. It will be partly used by William Forsythe in his new incarnation, or the new incarnation of the Forsythe Company. A number of other theatrical events will be held there. I mean, as far as I know, from time to time, the Staatstheater will, I mean, the next event to take place, there will be an opera from the Staatstheater. But what is disappearing is the Tut, is Das Tut, as this, you know, crucible of contemporary avant-garde theatre, because, you know, the entity itself will cease to exist. So I think it's very important to clarify that. In some ways, the Tat ceased to exist. You know, many people argue several years ago when Tom Stromberg left and William Forsythe took it over in order to ensure its continuation as a space. But I think it's very important to distinguish between the space of the Bockenheimer Depot and the place or the entity, the sort of creative entity that was Das Tat.
So it wasn't the Tat the last 5 years, something you...
Well, not according to some, you know, I think the opinions are very divided. You know, I'm not the best person to really comment on that because I'm not, you know, I am not of Frankfurt, but of course there are very conflicting opinions about when the Tat ceased to be a really vibrant, well, certainly a production center for contemporary theatre. I mean, it certainly has hosted many interesting choreographies and theatre productions over the last 5 years, but at what point it actually ceased to be a real player in the production of contemporary European theatre.
Mm-hmm.
And that's maybe, you know, that's maybe a whole other debate between, you know, people in the city.
Yeah. Yeah, Jan Ritzmer in this interview I will play later, he says that you have to be aware of things if they will be closed, because if you live in a society and you walk around with your friends and you see, okay, there is a restaurant for Jews which is closed for Jews, or the science of humanities will be closed in a country in a way, then there is kind of new danger and everybody has to make decisions on what is going on. And this is maybe...
But I think this was an issue that was very dramatic 2 years ago.
Yeah.
With the Tat. You know, I think it's more an attitude of resignation at this point, because I think the decision was clearly made. And although there was, you know, there's been agitation over the last 2 years to try and, well, in actual fact, I don't know how much real agitation there has been in order to save the Tat or to reinstitute it as another, you know, as a different entity. I think probably it will be reconstituted via different means rather than by other means rather than protest.
Yeah.
Perhaps it's also because perhaps people recognize that it's a different era.
Yeah.
You know, that in some ways, you know, perhaps we're looking at a time where institutions are being, I mean, Jan Ritzmer himself is starting to conduct a research and development project really on the future of theatre, which is really to do with the machinery of official theatre.
Yeah.
And how it can maintain its relevance, or whether it maintains its relevance, or whether it can respond to the sort of requirements of today's expressions. I mean, in much the same way as, you know, discourse with regard to museums is developing, you know, in the art world.
Yeah.
But, you know, what are the requirements of contemporary culture with relation to the machinery and the architecture of these organizations?
Yeah. And would you say, how is it possible to bring, or is there a need that art and theater are coming more closer in a way you experience now?
Well, I think
working with theater and art and...
Well, I'd say more performance. I mean, it's true that that performance is more and more, you know, performance is a very important part of contemporary art practice.
Mm.
But theatre requires extremely different conditions.
Yeah.
Extremely different conditions. I mean, the mechanics, I think, are very different. They're related, but they're different. They're different fields. Although, as I said, there are certainly areas of crossover As with any, as you know, with all creative mediums, it's, you know, the relationship between theatre and writing, or the relationship between theatre and film. You know, you can make, you know, a case for all of these, but I think for these things really, I mean, to come together in the same space, I'm not so sure. For them to have greater proximity, I think would be, you know, would be a great thing. I mean, I have to say that I'm constantly surprised at the segregation, or the, you know, growing segregation between mediums, you know, between creative mediums, the fact that people in the art world have very little consideration for the performing arts, very little awareness, very little appreciation. I'm sure the reverse could be said of, you know, people of you know, practitioners in the performing arts and their real awareness and appreciation of the visual arts.
And another point from Ritzema is to say that it is kind of a male attitude to destruct things like closing a theater, and a process is something which is important, but it is an amazing if it is a destructive process.
I'm not really following you.
Okay. Okay. So, the question is, what is it something? It's really difficult always to have this position in the city, but to say something, because we are coming here to an end of the interview. What do you say? What are your last words in this moment, only for that moment, to this city? Because you came here to Frankfurt as a kind of outsider with a different view and a different perspective on the city. And now after this 1 year working here, what do you say? What is the need here for Frankfurt?
Well, I think it would be a tragedy for Frankfurt to lose its its international content. I mean, I think Frankfurt could really very well be in danger of reverting to, you know, perhaps to how it was, you know, 25 years ago. You know, if it becomes more and more difficult for foreign artists, I mean, it's already quite difficult for foreign artists to work in Germany in terms of the tax laws and everything else, but I think Germany has always been an incredible, I'd even say a melting pot, but really an incredible production for international art, and I'm speaking of the arts in general, for theatre, for choreography, for the visual arts. Because of its commitment to public space, you know, and public, the sort of public articulation of these, of the sort of public appreciation, of the public, the availability of culture, you know, sort of public responsibility that was taken for progressive culture. It seems that we're, you know, we're living in a time when that public responsibility is diminishing, you know, due to changes in government, due to economic conditions. You know, I mean, the obviously economic conditions, you know, dramatically affect the priorities that are perceived in terms of, you know, the place that that progressive culture, cultural production occupies in a society. You know, that's perhaps the biggest question of all. And, you know, how are we, I think the biggest question is, how are we adjusting to the pressures that are being brought to bear on, you know, on our progressive culture? You know, what is our advocacy? You know, what moves are we making? Which is, you know, I think a larger question about democracy in general. I mean, when you and I were talking early today or yesterday about, you know, the sort of breakdown of democratic process, I would say that, you know, that's something that's, you know, certainly symptomatic of, you know, this kind of cutting edge culture as well. Is, you know, where is its voice? You know, and where are its strategies in terms of its strategies for survival in the public sphere? who are its spokespeople.
Yeah.
And I think, you know, William Forsythe's answer has been to privatize himself.
Yeah.
Because, you know, I mean, I think he's been, you know, a spokesperson for progressive culture in this city for many years. You know, one of them, one of the, you know, sort of powerful spokespeople. But, you know, he, you know, in the end, he must also, you know, find a way of surviving himself.
Yeah.
And so if someone like this, you know, privatized, I mean, that's, I think that's a big loss for Frankfurt because they've lost a public spokesperson.
Mm. Yeah, that's right.
So I think, you know, there are really many issues. It's not so much for the city to take care of. There are really many issues also for you know, people who occupy this, as I said, this aspect of cultural production. You know, the people who make up this community of cultural producers, you know, what is our task? And how do we articulate ourselves? How do we organize ourselves? How do we create lines of support for ourselves that are more stable?
Yeah.
Does that answer your question?
Yeah, in a way. So, I would say it was really a great time to make experience for research and to work with the material which came up in this process. And it was really interesting because you are one of the persons who are able to let situations open to bring up and create things. And this is something I think was very important for kind of local production scene here.
Yes, as I said, I wish experiences. You can't create miracles in a very short period of time, and I think it was a really interesting blueprint for, you know, full of faults and full of errors and full of shortcomings, but I think nevertheless a very interesting, you know, the beginning of a map for how an organization might function. Or how certain kinds of activities might interact. And as I said, it'll also be interesting to see whether any of those ideas can be carried forward in, you know, also in any of the other institutions, perhaps in the visual arts institutions are going to, you know, we'll see changes in them also.
Yeah. Yeah, okay. So I would say for that time, thank you very much for the interview and for this time here. And I tried to call you later because now I have to play that interview here.
Okay.
Yeah?
Yeah.
Okay.
Okay.
Yeah, thank you very much.
Bye.
Bye.
It's obvious that thousands of young people here agree with you.
Well, I think it's a difference between New America and old America. It has to be a difference for us to coexist with each other. And I think there's a new understanding. I think you even see that in the presidential election and the debates, that there's got to be a new understanding going on.
You gave a lot of credit at the end of the performance to the current governor, Clyde Simon. You mentioned that you felt that he was in the right place.
Yeah, my statement before was about total government, you know, and even the past government with Meacham, but I think that the present government, the governor, has made an effort to try to bring an understanding to the people that
jetzt zweite Teil dieses Radio-Workshops am Ende sozusagen dieser Situation in Katz, Exit and Voice, um das nochmal zu erinnern, sind eben zwei Begriffe des Soziologen Hirschmans, der damit eben die kontrastierenden Reaktionen von Konsumenten oder von Mitgliedern von Organisationen an auf eine von ihnen wahrgenommene Verschlechterung in der Qualität der Waren, die sie kaufen oder der Dienst- und Sozialleistungen, die sie erhalten, definiert. Und Axel Voice meint eigentlich das politische Phänomen der Abwanderung und des Widerspruchs. Das wurde eben auf die Situation der DDR 1989 übertragen. Und wir
versuchen dies eben in Gesprächssituationen im TAT als Möglichkeit einer Medienkritik zwischen Abwandlung und Widerspruch kennzeichnen, aber auch als Möglichkeit, und da wäre die Frage, was sind tatsächlich auch die Möglichkeitsräume innerhalb eines theatralen Raums und wie kann man darin sich sozusagen reflexiv verhalten. Und das richtet sich sozusagen an die Frage danach, was dann die Produzenten und Rezipienten in dem Sinne machen. Jetzt sind hier im Studio Hans-Thies Lehmann, der Professor für Theaterwissenschaften, ist hier an der Universität in Frankfurt und sich darüber auszeichnet, eben den Begriff auch des postdramatischen Theaters geprägt zu haben und eben auch das Buch, das politische Schreiben. Das finde ich sehr spannend, weil es da tatsächlich auch darum geht, was sind sozusagen die politischen Gehalte innerhalb des Theaters. Und dann ist Elisabeth Schweger, die jetzige Intendantin des Schauspiels, verlängert bis 2009, nach den letzten politischen Kämpfen in der Frankfurter Kulturpolitik, hat sich das ja jetzt endlich geklärt. Und ich würde erstmal tatsächlich an beide jeweils die Frage richten, und das wäre eben, um eine offene Gesprächssituation herzustellen, das ist eben dann etwas, was bei Frau Schweger sozusagen möglicherweise das ist, was im Schauspiel nicht passiert. Man hat hier die Möglichkeit, tatsächlich noch eine Form der Versuchsanordnung zu erleben, wo es darum geht, dass man Positionen innerhalb des Theaters bespricht, reflektiert und nicht. Und die Frage ist dann tatsächlich, was sind diese Produktionsräume und so weiter. Also deshalb erst an Herrn Lehmann die Frage, vielleicht um den Begriff zu definieren, wie ist es sozusagen dazu gekommen, das postdramatische Theater wahrzunehmen? Also
ja. Das ist natürlich ein sehr weites Feld.
Und an welchem Punkt sind Sie jetzt?
Das ist ja eine Deskription von sehr verschiedenen Theaterformen. Zunächst einmal einfach ein Versuch, eine Sprache zu finden für sehr viele Theaterformen, die sich bei denen der Kritik wie dem Publikum häufig auch ein Diskurs gefehlt hat und fehlt, damit umzugehen. Aber es bietet sich hier an, eigentlich das einfach auf die Pointe zu bringen, wenn Sie schon nach der Herkunft fragen, würde man einfach sagen, dass ohne die Existenz des TAT, insbesondere in der Zeit von in der Intendanz von Tom Stromberg hier, so ein Buch, würde ich sofort zugeben, auch gar nicht hätte geschrieben werden können. Weil wir hier ja die Möglichkeit hatten, dass wir mit dem TAT über einen ziemlich langen Zeitraum ein Programm hatten, das selbst ein Diskurs war, nicht nach dem Prinzip der Highlights geführt wurde, sehr lange. Ein Theater, das an pointierten künstlerischen Positionen, ich nenne nur Fabre, Lauers und so weiter, auch über längere Zeiträume festgehalten hat. Nicht nach der Frage gehend, wie gelungen ist jetzt dieser Abend, sondern was ist an Möglichkeiten des Theaters da gegeben. Und im Augenblick, wo wir nun seit einiger Zeit, das tat ja eigentlich nur noch in einem langsamen, teilweise quälenden Abbauprozess erlebt haben, mit immer wieder sehr engagierten Versuchen, aus der Situation noch was zu machen, aber immer stärker im Bewusstsein des bevorstehenden Endes natürlich auch, sieht man natürlich auch, dass so eine einfache Opposition etwa von dem einen Theatertyp und dem anderen Theatertyp gar keinen Sinn macht. Wenn ich an die Arbeiten von Wanda Golonka denke, um nur ein besonders markantes Beispiel zu nennen, die steht ja in der heutigen Arbeit des Schauspiels, wenn ich auch Frau Schweger richtig verstehe, durchaus in einem Dialog und Diskursverhältnis auch zu anderen Ansätzen des Theaters und eröffnet durchaus so einen diskursiven Raum. Vielleicht nur die eine Anmerkung, aber dann will ich diese Bemerkung erstmal das damit bewenden lassen. Man sollte vielleicht bei der Frage der Einbeziehung von Theorie und Diskurs in die Arbeit von Theater im weitesten Sinne. Und dann dort verstehe ich jetzt nicht nur die Aufführungen, sondern die Existenz eines Feldes von Aktivitäten, eben nicht vergessen, dass auch eine Geste, ein Spiel, eine Spielweise, eine Ästhetik selbst ein Diskurs ist. Also Theater ist zunächst mal in sich auch bereits eine Art von Theorie. Es muss eigentlich nicht explizit in jedem Fall Theorie hinzugeführt werden. Wohl aber bedarf es gewissermaßen eines Echoraums, in dem die vielleicht averbalen, präverbalen Erfahrungen, die mit Theater gemacht werden, dann auch auf eine zeitgenössische Reflexion, aber durchaus auch auf historische Bezugspunkte geführt werden, um also das, was Adorno sagt, definiert als ästhetische Erfahrung, nämlich das Hin und Her zwischen begrifflosem Überfallenwerden, einer Plötzlichkeit, mit Bohrer zu sprechen, die im Theater einem zunächst begegnet, und einer reflektierenden Verarbeitung einer historischen oder theoretischen ästhetischen Distanznahme. Und in diesem Sinn sehe ich es manchmal auch mit einer gewissen Skepsis, wenn in Theaterinstitutionen seit einiger Zeit die große Leidenschaft für Kolloquien, Vorträge und so weiter entdeckt wird. Ich finde das auf der einen Seite natürlich sehr gut und wir brauchen es wirklich. Aber es darf nicht zu der Illusion führen, dass, oder zu einer illusionären Verkennung der Differenzen führen, die im Zeitrhythmus, in der Vorbereitung, in allem sozusagen diesen beiden verschiedenen Dingen, etwa eine Performance zu machen, Theater aufzuführen und eine Diskussion zu führen, gegeben sind. Man kann nicht sozusagen ansatzlos über irgendein ästhetisches Grundproblem diskutieren. Da bedarf es einer Voraussetzung, so wie auch nicht ein Laie ansatzlos auf die Bühne steht, tritt und Hamlet spielt, sondern da bedarf es auch eines bestimmten Zeitrhythmus, einer Befähigung und einer Platzierung in einem Raum. Und deswegen sehe ich das manchmal ein bisschen mit Skepsis, weil dann natürlich die Gefahr besteht, dass man unter Theorie dann sehr schnell nur das Nachsprechen der neuesten Begrifflichkeiten, die so kursieren, versteht. Da will ich gleich hinzufügen, dass natürlich dann eben diese längere Diskussion, wie etwa mit einem Philosophen wie Jean-Luc Nancy, da durchaus eine Ausnahme bilden, weil das offensichtlich jemand ist, bei dem es mit einem solchen philosophischen Salon dann nicht zu Ende ist, sondern das kann immer nur ein Ansatz sein, dann selber weiter nachzudenken.
Wo das natürlich auch eingebaut ist. Ne? Also es hat keinen Sinn, einfach eine Diskursveranstaltung oder eine theoretische Veranstaltung einfach so losgelöst von dem übrigen Programm zu formulieren. Das muss was damit zu tun haben, damit tatsächlich ein Dialog möglich ist. Ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Nee, das war aber ganz meine Absicht, dass Sie mich da an der Stelle vielleicht unterbrechen, weil sonst liegt mir eben auf der Zunge diesen Gedanken, dass das Theater in sich auch ein Stück Theorie ist, noch vielleicht einfach zu erläutern, um zu sagen, was ich damit auch meine, dass nicht nur im Allgemeinen eine These bleibt. Was am Theater, und das ist jetzt ganz egal, ob es im Schauspiel, im Tat oder bei einer Performance oder so stattfindet, im weitesten Sinne als einem Live-Act passiert, ist ja etwas sehr Interessantes, was man sich sehr wenig bewusst macht. Im Unterschied zu einem Text beispielsweise ist es ja so, dass Sie in jeder Sekunde eines live sich vollziehenden Theatermoments eine ganz radikale Möglichkeit haben, dass es nämlich in jedem Augenblick auch aufhören kann. Es kann in jedem Augenblick auch anders gehen. Es kann in jedem Augenblick schief gehen. Das heißt, etwas mit dem, was Sie in einem Text lesen können, geschieht, ganz egal, ganz unabhängig vom jeweiligen Inszenierungsstil, durch die Form der Live-Performance auf der Bühne. Sie akzentuieren nämlich wieder im weitesten Sinne die Dimension der Möglichkeit. Also Sie stärken sozusagen mit dem Erleben von Theater immer dieses Gefühl, dass man etwas auch sehr ausformuliertes und strukturiertes wahrnehmen kann und trotzdem untergründig dabei das Gefühl, der Impuls spürbar bleibt, dass es in jedem Augenblick ganz anders sein könnte. Und Sie hatten, glaube ich, auch eben das Stichwort Möglichkeitsraum erwähnt. Das wäre zum Beispiel einfach ein ganz fundamentaler Aspekt an Theaterwahrnehmung, ganz unabhängig jetzt von der detaillierten Diskussion über verschiedene Inszenierungsstile oder Theaterformen. Und ich denke, dass man insofern, wenn man das ein bisschen etwas vornehmer ausdrückt und sagt, Sie haben in jedem Augenblick sozusagen das Moment der Zäsur oder die mögliche Unterbrechung und so weiter, dann sehen Sie, dass ein Theaterprozess in sich etwas realisiert, was eine Verwandtschaft mit Denkfiguren der Dekonstruktion, beispielsweise der Texttheorie, aufweist, die man dann auch begrifflich ins Bewusstsein heben könnte.
Ja. Dann vielleicht nach dieser Einleitung, wie hat sich die Situation im Schauspiel verändert? Wie haben Sie sich da sozusagen eingefunden? An welchem Punkt sind Sie jetzt, in dem, wie dort vielleicht auch Möglichkeitsräume eröffnet werden? Da gibt es ja unterschiedliche Aspekte, dass es einmal auch durch die philosophischen Salons die Theoretisierung gibt, auch der politischen Leidenschaften, also dem, was heißt dann eigentlich politische Leidenschaft, in dem, was Hans Thies Lehmann dann zum Beispiel als den politischen Gehalt der Theaterarbeit, der Texte sehen würde. Und dann im Verhältnis dazu, was hat sich in diesen Salons sozusagen entwickelt an Möglichkeiten, die wiederum zurückwirken auf die Arbeit im Schauspiel? Und wie sieht es aus mit den Produktionen? Also denn wichtig ist ja tatsächlich, dass man sich diese Produktionsräume genauso erhält, was ja Udo Kittelmann jetzt gerade zum Schluss gesagt hat. Welche Produktionsräume haben Sie sich da jetzt geschaffen? Und Vanna Golonkas Antigone ist dafür, denke ich, auch wirklich ein sehr gutes Beispiel an dem Versuch.
Ich denke, es hat sich ja grundsätzlich auch etwas verändert. Ja? Also vor 10 Jahren hätte man höchstwahrscheinlich ein Haus wie das Schauspiel Frankfurt ganz anders bestellt, ja, oder definiert, als man das heute tut. Ja. Also wir hatten sozusagen vor 10 oder vor 15 Jahren, gab es sehr wohl die Orte, die Pionierarbeit auch geleistet haben. Das war auch im Sinne einer Zeit, die versucht hat, die institutionalisierte Kultur zu hinterfragen und auszuhebeln und auch in andere Richtungen zu drängen, beziehungsweise auch sozusagen ja auch Clash-Momente zu ermöglichen, die sich sozusagen der institutionelle Betrieb gar nicht leisten konnte oder auch nicht wollte. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die man, wenn man sozusagen das ganze 20. Jahrhundert sieht, der Begriff der Avantgarde, wie der sich auch verwandelt hat, also der mit Duchamp anfing, einfach mit der Umkehrung von bestimmten Objekten, ja, dass ich sage, ich habe zwar ein Objekt, hat eine bestimmte Funktion, aber indem ich ihm sozusagen eine andere Denomination gebe, wird es was anderes. Das heißt, eröffnet plötzlich einen ganz anderen, ja, wie kann man sagen, Wirkungskreis oder Gedankenraum, ja. Also Pissoir. Pissoir ist plötzlich eine Fontaine. Ja? Warum soll das nicht eine Fontaine sein? Also plötzlich die Frechheit oder sozusagen die Chuzpe auch zu haben, zu sagen, ich habe hier ein Objekt und ich sehe es anders. Damit hat eine Bewegung eingesetzt, die von der bis dato üblichen Prozesshaftigkeit von Kunst erstmal abgewichen ist. Gesagt hat, ich sehe mir den Alltag an, ich konfrontiere mich mit ihm und reiße ihn so quasi auf in eine andere Dimension. Und diese Form von Verständnis gegenüber sozusagen einer bestimmten Sprachform, und das ist für mich Kunst, ja, ist eine Form von Sprache, wie ich mit jemandem kommuniziere, hat sich dann in den späten 70er und 80er Jahren aufgelöst. Das heißt, die Avantgarde hatte für sich an für sich keinen wirklichen Angriffspunkt oder sagen wir keinen Standort mehr und auch keine Notwendigkeit, weil eigentlich alles irgendwo machbar, scheinbar, unter Anführungsstrichen, scheinbar machbar geworden ist. Und das, was also in den 80ern und dann auch noch Anfang der 90er Jahre gemacht worden ist, dass man versucht hat, sich im Sinne dieser ganzen Öffnung auch der Welt, ja, also jetzt das bescheuerte Wort Globalisierung, man muss es leider Gottes verwenden, aber diese sozusagen Entgrenzung von den Orten hat auch dazu geführt, dass man natürlich versucht hat, bestimmte Dinge miteinander zu connecten, die scheinbar gar nichts miteinander zu tun haben. Was passiert, ja, wenn zwei chemische Elemente aufeinanderprallen, was entsteht da Neues oder entsteht überhaupt was Neues? Und sich auf solche Versuche oder Versuchsanordnungen irgendwie einzulassen, hat den Begriff des Experiments erstmal zwar noch gelten lassen, aber er hat ihn auch aufgelöst. Weil man plötzlich erkannt hat, dass im Grunde genommen alles ein Experiment ist. Also jeder Versuch, ein Stück, wenn wir jetzt ganz klar sagen, jeder Versuch, ein Stück auf die Bühne zu bringen, ein neuer Zugang ist. Ja. Ist etwas, was sozusagen zwar nicht innovativ ist oder was nicht unbedingt jetzt experimentell ist, aber es ist ein neuer Zugriff. Ja. Und damit könnte man sagen, das ist ein Experiment, aber es ist es auch nicht. Es ist der normale künstlerische Prozess, ja, der sozusagen versucht, immer wieder zu schürfen und in die Tiefe zu gehen, neue Situationen auszuprobieren, neue Elemente aneinander sich reiben zu lassen, um sozusagen etwas Neues entstehen zu lassen. Das heißt, diese ganzen Begrifflichkeiten von Avantgarde und Experiment kann man ad acta legen, ja, und muss meiner Ansicht nach von Prozessen sprechen. Und das ist umso schwieriger, weil die Prozesshaftigkeit im Augenblick nicht besonders erwünscht wird. Ja? Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, man muss schnell Ergebnisse liefern. Entweder stimmen sie oder sie stimmen nicht. Das ist dann auch schon wurscht. Hauptsache, es ist ein Ergebnis da. Punkt. Weiter. Und das siehst du quer durch alle Disziplinen der Gesellschaft. Ob das jetzt Wirtschaft ist, ob das Forschung ist oder eben die Kunst. Und was wir im Augenblick sozusagen gerade als Reaktion, ja, auf dieses schnelle, ja, Abliefern, das uns weder Zeit gibt, weder die Möglichkeit der Reflexion gibt, ja, auch keine Ruhe gönnt, ja, nämlich der Betrachtung, der Wahrnehmung und der Prüfung, ja, das wieder zu installieren. Insofern sind natürlich die Leute, die jetzt quasi versucht haben, bestimmte Institutionen zu halten, und das war ja ein sozusagen schon, also von meiner Seite zumindest, ich habe immer gesagt, ich gehe in die sozusagen institutionelle Situation hinein und grabe mich sozusagen von der Hintertür nach vorne raus und versuche innen die Türen aufzumachen. Also ich greife sie nicht von außen an, was in den 60er Jahren war, sondern ich gehe hinein und mache durch subversive Tätigkeit, versuche ich die neuen Räume zu installieren bzw. auszuloten, was ist noch alles möglich mit dem Humus, der vorhanden ist. Jetzt durch die ökonomische Krise sind diese Orte, diese Produktionsorte, diese Kreationsorte bedroht, richtig bedroht. Und das stellt uns jetzt vor die Situation nachzudenken, brauchen wir sie noch? Und wenn wir sie brauchen, wie müssen wir sie gestalten? Und wenn wir sie nicht mehr brauchen, wo findet noch der Ort der Kreation statt? Also, oder wo findet überhaupt Kreation statt? Brauchen wir einen Ort? Brauchen wir einen spezifischen Ort? Wie muss dann der Ort beschaffen sein? Wie sieht dessen Architektur, dessen Infrastruktur und so weiter aus? Ja? Wie sieht das in einer urbanen Struktur aus, die sich eben nicht mehr auf Sesshaftigkeit konzentriert, sondern auf Nomadentum ausgerichtet ist? Das heißt, die Leute kommen und gehen, ja? Sie ziehen durch, sie sind nicht mehr, haben keine linearen Entwicklungen, ja? Wie kann ich diese Menschen sozusagen mit den künstlerischen Prozessen überhaupt noch in Berührung bringen? Und kann ich das mit den klassischen Orten, die mir zur Verfügung stehen? Und insofern sind die Orte, die jetzt uns noch verbleiben, und das sind eben Museen, das sind Theater, wie kannst du die nutzen, um sie sozusagen zugriffsbereit zu machen, um den Leuten zu zeigen, da gibt es eine Plattform, wäre jetzt zu platt, aber es ist ein, ja, sagen wir, ein Humus oder ein Terrain, ja, auf dem du extemporieren kannst, wo du dich auch hineinbegeben kannst, wo du nicht gerade meditierst, aber Reflexion dir gönnen kannst, weil du dir Zeit nehmen musst. Du musst drinnen verweilen. Und wie kannst du das wieder schaffen, dass die Leute in der Raserei, in der sie sich sozusagen im Alltag befinden, sie in diesen Moment des Verweilens wieder hineinzuholen. Und deswegen sind diese Orte für mich im Augenblick, haben ihre Gültigkeit, wenn man sie definiert als Versuchsanordnungen. Und darin werden, alles was du darin tust, ja, ist angewandte Theorie, würde ich sagen. Ja, sinnlich angewandte Theorie. Es ist nicht, also der philosophische Salon, den wir also im Schauspiel Frankfurt installiert haben, ist nicht gedacht als jetzt eine theoretische Erklärung dessen, was ich tue, sondern als eine Erweiterung der Denkprozesse, die in den Produktionen stattfinden. Es ist wie ein eigener kreativer Prozess, und wenn man also Negri genau liest, ja, merkt man, dass er sozusagen von der Begrifflichkeit der Kunst sich komplett entfernt und sagt, es geht nur noch um die Kreation, das heißt um die Möglichkeit des Imaginationsraumes, den du in sozusagen einen aktiven Prozess umwandelst. Also nicht mehr nur denkst, sondern aktiv. Aber der definiert sich nicht jetzt unbedingt als Kunst und definiert sich nicht als Produktion, sondern als Kreation. Ja? Und das ist schon ein Unterschied, der ist minimal, aber er ist meiner Ansicht nach fundamental. Und was mein Anliegen ist, ist einfach, dass du eben, wenn du so ein Haus hast, das ist deine Chance. Wenn du sozusagen dann doch das Glück hast, dass du Geld hast, ja, dann kannst du damit was, kannst du einfach was machen. Und du kannst verschiedene Leute sozusagen da den Möglichkeitsraum geben, ja, ihre Form der Kommunikation und des Dialoges, sich zu formulieren, wie sie die Dinge sehen und wie sie sie auch weitergeben wollen, ja, zu präsentieren. Und das ist für mich der Dialog. Also es ist ein aktiver Kommunikationsraum. Und deswegen kann man nicht darauf beharren, es gibt eine Linie oder es gibt eine ästhetische Form, die gibt es heute nicht mehr. Du kannst nicht behaupten, in einer globalen Welt zu leben, wo das Fremde quasi das eigene ist, ja, dass du dann sagst, es gibt nur eine Form. Das ist unmöglich. Also musst du dich einlassen auf diese unendliche Vielfalt, Dinge auch zu sehen. Und das Puzzle, was dann mit deiner eigenen Haltung zu tun hast, das ist das, was du machen musst. Das ist dann wieder der kreative Prozess, den du als Betrachter sozusagen anstellen musst. Und dann fängt es an, interessant zu werden. Also wenn ich mir zum Beispiel die Ausstellung, weil Udo Kittelmann vorher da war, von der Margolis anschaue, das, was ich sehe, ist scheinbar minimal. Aber das, was bei mir passiert in der Betrachtung, also sie macht eine Andeutung über die Betrachtung, ja, passiert bei mir ganz viel. Also das heißt, es löst, ja, das ist ein Impulsgeber, der löst von mir eine Reihe von Gedanken über Selbsterlebtes, über Tabuisierung von Themen, also Tod und wie gehst du mit dem Tod um? Hat das noch eine ritualisierte Form? Wozu brauche ich Rituale? Ja? Warum begleite ich den Toten nicht mehr? Ja? Warum blende ich den Tod aus? Ich meine, die heutige Gesellschaft stirbt einfach nicht mehr. Ja? Sie stirbt nicht, sie gönnt sich das Weggehen nicht mehr, wir gönnen uns das Loslassen nicht mehr. Das sind alles Dinge, die plötzlich sich eintreten, und da habe ich zum ersten Mal wieder den Begriff von Kunst für mich gedacht. Das heißt, es ist ein ganz starker Prozess des Dialoges, der im Grunde genommen das ausmacht, was Kunst ist. Und das ist, und diese Dialogfähigkeit ist etwas abhanden gekommen durch die extreme Ökonomisierung von Kunst, die also in den letzten Jahren, also vor allem in den 90er Jahren, so stark vorangetrieben worden ist. Die hat überhaupt das Bewusstsein von der Möglichkeit, die wir da haben, von diesem Austausch, vollkommen weggedrängt. So.
Das ging jetzt irgendwie sehr plötzlich zu Ende.
Ja, aber er hat doch sicherlich was zu sagen.
Ja, also was sagt der Theaterwissenschaftler?
Kann ich mal irgendwann anfangen?
Ja. Ja. Kannst du irgendwo reinhaken?
Vorschlag. Also ich kann eigentlich erstmal nur hauptsächlich zu grob gerechnet 90% der Aussagen meine volle Zustimmung geben, dass wir nicht mehr, also das ist das Stichwort des Experimentellen, auch der Avantgarde, die ja eine Richtungsbestimmung voraussetzt, wo jemand Bescheid weiß und so, dass wir davon weg sind, und auch, dass es diesen enormen, und das würde ich so wirklich etwas schärfer formulieren, was Sie zum Schluss gesagt haben, wir haben es einfach mit einem ganz enormen Aura und Autoritätsverlust von künstlerischer Arbeit in der Gesellschaft insgesamt zu tun. Da darf man sich keine Illusionen machen, selbst wenn immer wieder großartige Dinge gelingen und zu sensationellen Ereignissen auch große Massen in die Museen oder sowas stürzen, der Ort sozusagen die Wichtigkeit der Kunst, der Kultur im allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein, repräsentiert durch verantwortliche Zuständige, die dafür die Grundlagen bieten müssen, ist in einem unglaublichen Maße zurückgegangen. Und ich glaube, das ist der Ausgangspunkt, von dem wir hier versuchen müssen, so eine Kreativität zu entwickeln. Ich würde also vielleicht auch genau an dem Punkt anknüpfen, Sie haben es vorhin gesagt, da geht es dann nicht mehr um Kunst. Und andererseits auch wieder, da haben Sie jetzt wieder Kunst erlebt. Und genau in dieser Spannung, glaube ich, befinden wir uns. Also ich sehe gerade, was Theater angeht, um das in dem Bereich jetzt erstmal zu bleiben, wirklich, dass man sich im Augenblick, mehr können wir gar nicht tun, nachdenkend darüber vergewissert, wie begrenzt eigentlich der Anteil von Kunst an Theater immer war. Da haben wir ja sozusagen durch das, was wir die Autonomisierung des Ästhetischen in der modernen, seit der Neuzeit und insbesondere im 18., 19. Jahrhundert dann sozusagen die Kunstreligion, die Kunstideologie nennen, haben wir im Grunde genommen ja ein falsches Bild. Theater war immer etwas anderes als Kunst. Und wenn Benjamin scharfsinnig, hellsichtig schon in den 20er Jahren Brechts Theater geschrieben hat, man würde eines späteren Tages die künstlerische Schicht an seinem Werk wahrscheinlich als die beiläufige begreifen, weil die künstlerische sozusagen eigentlich etwas anderes in Gang setzen sollte, nämlich eine Veränderung sozusagen in der Struktur der verschiedenen Kommunikationssysteme oder der Kommunikationsfelder, dann glaube ich, ist das heute umso wichtiger. Also man spricht nicht umsonst vom Kunsttheater als einer Größe, die abnimmt. Und alles, was, würde ich sagen, seit vielen Jahren jetzt, will das jetzt gar nicht genau festlegen, mir wirklich spannend vorkommt, überschreitet eigentlich die Frage des Ästhetischen. Überschreitet sozusagen die Frage, ist eigentlich nicht mehr mit rein ästhetischen Kategorien weder zu fassen, zu denken, auch bei allem Respekt für die philosophische Ästhetik, die da gewissermaßen ja auch selber schon, wenn ich an Positionen wie die von Christoph Menke denke, fortwährend den Übergang des Ästhetischen in ethische Probleme thematisiert. Das scheint mir heute wichtig zu sein, und das ist eben, und da kommen wir eben in dieses Problem, dass wir in einer Marktsituation sind, wo einerseits die Aura oder die Autorität von Kunst und Kultur abnimmt, andererseits die beauftragten Institutionen aber genauso weiter vor die Forderung gestellt sind, ihre Waren sozusagen, ihre Produkte abzusetzen und und sozusagen da nach ökonomischen Prinzip unterzuordnen. Und das ist eben im Augenblick, glaube ich, eine sehr schwierige Situation, und da hilft es vielleicht, statt verzweifelt in die Zukunft nach Antworten Ausschau zu halten, die kommen sowieso mit Sicherheit aus einer Ecke, die wir nicht antizipieren können. Da wird etwas passieren. Das war noch nie so, dass man das im Voraus bestimmen konnte. Aber wenn man allein an die Geschichte eines solchen Hauses wie das TAT hier denkt, nur so stichwortartig, das ist vielleicht dann ganz hilfreich, so in einer kleinen Rückvergewisserung, dass dieses Haus mal in den 60er Jahren durch eine ganz relativ plötzliche, aber ganz durchgreifende Politisierung aus einer ziemlich verschlafenen Lokalbühne, nur weil zwei junge Leute namens Peimann und Wiens damals plötzlich nach Frankfurt kamen, innerhalb von wenigen Jahren plötzlich einen Ort der Diskussion hergestellt haben, der einfach für die ganze politische und damalige Theaterdiskussion. Ja.
Auslöser war dann wohl Handkes Publikumsbeschimpfung.
Das war nicht die Auslöser, das war schon einer der ersten Resultate dieser Arbeit. Es hing ja dann kamen die Experimente dazu, und diese Publikumsbeschimpfung von Handke, die ist ja beispielsweise durchaus heute noch, kann ich nur jedem empfehlen, in einer Filmaufzeichnung auf Video auch noch nachzusehen, ist wirklich ein Moment, wo man sieht, da war Theater mehr als Theater. Das war sozusagen wirklich ein Moment der komischen und provokanten und aggressiven Kommunikation, wo mit Sicherheit die Diskussionen rund um das Theater unglaublich weitergingen. Und dann kam ja hier die Mitbestimmungsphase, dann kamen ganz direkt wieder die politischen Fragen in das Theater. Und dann aber hat es eben eine Entwicklung gegeben, die müssen wir uns klar machen, dass sich sozusagen das Politische und das Ästhetische allmählich auseinanderentwickelt hat. Es ist keine Frage, wer daran schuld ist. Da gibt es keine Schuld dran. Die Eigendynamik der ästhetischen Weiterentwicklung, wenn wir jetzt mal an Fabre und andere Leute denken, nahm einfach zu dem, was wir das Politische nennen, eine andere Beziehung auf. Und jetzt sind wir längst, glaube ich, an einem Punkt, nicht längst, aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo das, was Sie, Frau Schweger, eben den Prozess nennen, wirklich wieder entscheidend wird, entscheidender als die mit Kategorien der Ästhetik irgendwie zu fassende Werkhaftigkeit irgendeines Vorgangs. Diesen Prozess irgendwie, wenn ich es politisch pragmatisch betrachte oder kulturpolitisch, diesen Prozess als notwendigen wieder zu verankern im öffentlichen Bewusstsein, das scheint mir im Augenblick die Hauptaufgabe zu sein. Sie haben es ja auch gesagt, es ist ja nicht nur so, dass es im künstlerischen Bereich so ist. Ich lese, ich bin da Laie, aber ich lese und höre immer wieder, dass auch im ökonomischen Bereich eine Tendenz von Unternehmen seit langem zu beobachten ist, die viel zu wenig gewissermaßen in ihre eigene Zukunft investieren, also in Entwicklung neuer Möglichkeiten und vollkommen fixiert auf den schnell abzukassierenden Shareholder Value oder das jetzige Gewinn machen, ihre eigene Zukunft untergraben. Und ein Stück weit merken wir das ja auch im akademischen Bereich, sehr von diesen ganzen Tendenzen nicht ausgeschlossen, dass also die Prozesshaftigkeit von kulturellen Prozessen insgesamt einfach nicht wirklich akzeptiert wird, weil es einer Ökonomisierung unterliegt, die natürlich enorm kurzsichtig ist. Also das sind nur ein paar Punkte, wo ich eigentlich das eher eigentlich, würde ich sagen, fortsetzen würde, aber wir können hier natürlich die vielfach geführte Diskussion über